Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Herzlich willkommen bei Neuwerk. Heute ist Christine Bergmann zu Gast, die von sich sagt, dass sie Malerei und architekturbezogene Kunst macht. Sie wurde 1976 in Dessau geboren, studierte an der Burg Kiepingstein Malerei bei Ulrich Reimkasten und machte dort 2003 das Diplom. Seither zahlreiche Ausstellungen und immer wieder, auch darüber wird zu reden sein, Projekte Kunst am Bau. Eine ganz einfache Frage zum Anfang. Wie bist du zur Malerei gekommen?
Ich habe einfach gemalt als Kind. Ich weiß nicht, wann man da anfängt. Mhm. Und im zarten Kindergartenalter habe ich schon gedacht, ich will mal Malerin werden. Das war mir so ganz klar. Ich sag mal, erst so mit 16, 17 bin ich halt da gekommen, dass es für die meisten Menschen gar kein anständiger Beruf ist. Also bis dahin habe ich das eigentlich gar nicht irgendwie negativ behaftet gesehen. Ne? Und ja, und dann habe ich das einfach gemacht. Ne? Es war irgendwie, also war das immer drin.
Also ein Kinderwunsch, der sich dann fortgesetzt hat.
Ja.
Du hast sehr intensiv und sehr deutlich von deinen stark leuchtenden Farbgründen gesprochen. Die kann man ja in deinen Bildern auch sehen. Also diese Farbgründe, die du mit Leimfarbe erzeugst, und irgendwo habe ich das Wort vom Neoimpressionismus gelesen, was du ja völlig unnötig findest, und so eine Oblate, die man dir anklebt. Wie würdest du denn deine Arbeit selber bezeichnen?
Als Künstler, ich sag mal, so eine Einteilung und Stile, und das kann schon hilfreich sein, aber wenn man als Künstler arbeitet, ist das irgendwann nicht mehr relevant. Von der Malweise her kann ich das auch verstehen, dass manchmal Leute Neoimpressionismus sagen. Wenn ich mich selber irgendwo eintüten würde, dann würde ich mich eigentlich beim magischen Realismus eintüten. Das ist vielleicht eher ein Begriff, den man mehr aus der Literatur kennt, aber ich würde das mal so auf meine Werke dann auch anwenden.
Das ist sehr interessant, finde ich. Das solltest du nochmal erklären, wie das eigentlich entsteht.
Ich versuche das mal. Das
ist ja, und warum mal, du das machst.
Machen wir erstmal das Technische. Ne? Also ja. Die Leimfarbe, bin ich im Studium zugekommen, machen jetzt nicht so viele Leute, obwohl das eigentlich auch eine klassische Technik ist, ganz einfach eigentlich, selbst hergestellte Farbe, reine Pigmente, ein bisschen Methylcellulose, also im Prinzip Tapetenkleister, einen ganz kleinen Schuss Acryl mache ich auch noch mit dran, dass es ein bisschen mehr Bindung kriegt, und dadurch leuchten die Farben halt sehr stark. Mhm. Auch wenn man die untereinander mischt, kriegen die nicht so eine Vergrauung. Ist einfach besser als eine gekaufte Farbe. Und auch noch viel billiger. Also so bin ich ja dazu gekommen, weil man als Student hat man ja kein Geld, und dann denkt man sich, oh, na, das sieht besser aus und kostet auch nicht so viel. Ne? Das kann man natürlich dann auf die Spitze treiben. Jetzt kaufe ich natürlich die richtig teuren Pigmente, da ist es dann nicht mehr günstig. Was mir aber einfach so gut gefallen hat, ist, dass es halt so stark leuchtet, dann ganz matt ist, also nicht so wie Ölfarbe, glänzt da dann eher. Mhm. Und mit dem Leim selber kann man sehr viel rumexperimentieren mit der Farbe. Das ist im Prinzip fast so ein bisschen wie mit Aquarellfarbe malen. Und man kann auch so hauchdünne Lasuren mit diesem Leim so einstellen, dass die halt dick sind. Mhm. Und dann kann man die wie eine dicke Farbe vermalen, ohne dass einem alles so runterfließt.
Du hast auch von Leichtigkeit gesprochen, die du in diesen Bildern.
Genau. Hinkommst. Irgendjemand hat mal gesagt, hast du ein Problem, mach ein Lebensthema draus. Mhm. Bei mir war das immer so im Studium, ich habe das nicht hingekriegt, die Bilder fertig zu malen. Also weiße Leinwand, einmal von einer Ecke bis zur anderen ausgemalt. Also meistens habe ich es soweit gar nicht gebracht. Mhm. Und wenn ich es dann durchgezogen habe, fand ich, die Bilder sind auch irgendwie tot. Die sind so kaputt gemalt. So. Mhm. Und irgendwie bin ich drauf gekommen, mein Professor Ulrich Reimkasten hat irgendwann mal erzählt, ja, der Goya hätte immer auf Orange gemalt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht die Lösung. Mal nicht weiß grundieren, sondern einfach mal eine knalle Farbe und dann gucken. Ja, das war dann auch die Lösung, weil jetzt muss ich gar nicht das ganze Bild ausmalen, sondern kann halt von diesem Untergrund ganz viel stehen lassen.
Ja, das ist ja wunderbar funktioniert, muss man sagen.
Genau, und das kann man dann komplett umgedreht denken, so dass man zum Beispiel sagt, ah, ich lasse die Figur oder das Kleid oder den Baum im Prinzip im Untergrund stehen und male nur noch den Hintergrund. Mhm. Und der Hintergrund definiert dann aber gleichzeitig das vorderste Objekt. Ich sag mal, ich glaube, bei vielen Bildern fällt das gar nicht auf. Also wenn die Leute sich das angucken, dann merken die gar nicht, dass dieses vorderste Objekt gar nicht wirklich groß gemalt ist, sondern einfach stehen gelassener Untergrund.
Mhm. Die ist auch sehr wichtig, das habe ich auch gelesen, dass das eine Kunst sein soll, die man auch gut entschlüsseln kann. Obwohl es ja eine große Magie, auch eine Verrätselung teilweise gibt in den Bildern, und gleichzeitig aber sozusagen auch viele vertraute Sachen, die man kennt. Also wir reden doch dann über die Motive, die dich... warum war dir das so wichtig, dass man das, du hast es gesagt, eine Kunst schafft, welche über die individuelle Erkenntnis hinaus einen dekodierbaren Inhalt enthält?
Man kann ja auch sagen, ich lasse mal dahingestellt, ob man die Bilder wirklich verstehen kann. Ja. Ja, warum ist mir das so wichtig? Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht so beantworten. Das ist mir einfach ein Anliegen. Also ich finde es zumindest gut, wenn man als Betrachter einfach in eine Ausstellung gehen kann und man hat nicht das Gefühl, oh, ich muss jetzt vorher 50.000 Bücher gelesen haben, wo furchtbar kluge Sachen drinstehen. Vorher weiß ich gar nicht, worum es geht. Mhm. Ich würde von meinen Bildern jetzt behaupten, dass sie schon verschiedene Ebenen haben. Also sie haben immer diese Alltagsebene. Da kann, glaube ich, jeder einsteigen, auch die Putzfrau, ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht despektierlich, wenn ich das jetzt so sage, aber man muss kein Kunstexperte sein, um da irgendwie einzusteigen, wenn einem die Farben gefallen.
Mir gefallen die Farben und es gefallen natürlich auch die Dinge, die man auf den Bildern sieht. Da hat natürlich jeder so seine eigene Sichtweise. Es sind ja oft auch familiäre Situationen, die da zum Tragen kommen, die natürlich jeder auch von uns in anderer Weise so erlebt hat. Du hast einen Begriff dir ausgesucht, den ich auch interessant fand, wo ich auch nachfragen muss, und zwar die Familiität. Ein Begriff von der Schnittstelle zwischen Biologie und Soziologie. Oder die Frage, also was ist uns angeboren und was macht die Umgebung aus uns? Ist das so richtig formuliert? Und wie kommt das mit dem Material zusammen? Was suchst du danach dazu?
Also man kann sich ja darüber unterhalten, was ist jetzt auf diesen Bildern zu sehen. Ja? Aber so als Künstler beschäftigt einen ja die Frage eigentlich, was ist das überhaupt? Was ist Kunst? Was heißt das eigentlich anthropologisch? Ich sehe das wirklich als so eine anthropologische Fragestellung. Ich glaube, die ist noch nicht wirklich beantwortet. Warum machen wir das als Menschen?
Und?
Ja, keine Ahnung. Für mich ist das ja wirklich ein Erkenntnisprozess. Also wenn ich etwas male, dann beobachte ich den Bildgegenstand und ich durchdenke ihn halt mit dem Pinsel. Also ich würde das als eine Form des Denkens betrachten.
Sollen wir mal ein Bild aussuchen, was vielleicht, an dem du was erklären kannst?
Vielleicht nehmen wir mal so hier so einen ganz einfachen Bildgegenstand, den man auch schnell beschreiben kann.
Heißt Radler.
Nee, Roller.
Und ist von 2011.
Ein quadratisches Bild. Im unteren Drittel sieht man jetzt vielleicht so eine Art Straße im vereinfachten Sinne. Gibt sozusagen eine gerade Teilung im Bild. Unteres Drittel ungefähr Straße. Oberes Drittel im Prinzip nur eine Struktur, die, wenn man jetzt das Bild anguckt, würde man sagen, dass es sich um Wald handelt. In der linken unteren Ecke steht eben ein Kind vor einem Roller und guckt halt sozusagen den Roller an und ist aber noch nicht aufgestiegen. So. Ich sag mal, wenn wir das jetzt hier rausschneiden würden, ne, dieses ganze um die oberen zwei Drittel, dann wäre das im Prinzip kein Wald mehr. Also es ist halt nur noch eine Struktur. Aber die Dinge, ich sag mal, diese malerischen Strukturen, die definieren sich durch im Prinzip ganz einfache Kontraste so, dass der Wald ja so aussieht, als wäre er bewegt. Jetzt guckt dieses kleine Mützi von dem Kind hier so ein bisschen über diese Linie zwischen Straße und Wald. Und ich bin der Meinung, oder das ist das, was ich jetzt hier zum Ausdruck bringen möchte mit dieser im Prinzip ganz einfachen Beziehung, dass das Kind schon daran denkt zu fahren. Also es wird gleich aufsteigen. Aber im Moment ist es nur ein Gedanke.
Es könnte eine Bedrohung sein, dass das Mädchen, das Kind wegfährt aus dem Wald.
Also das überlasse ich dann, was der Betrachter sich dann noch alles reindenken will. Warum will das Kind jetzt rausfahren aus dem Wald oder wie auch immer.
Und vielleicht noch mal ein anderes Bild.
Es gibt auch Bilder, denke ich mir natürlich nicht so viel. Ne?
Kannst du dazu was sagen? Ragazza, man sieht auf dem Bild, der hat einen rötlichen Ton. Man sieht vier Frauen. Es ist ein Bild aus den 30er Jahren, würde ich mal sagen. Oder 50er Jahren. Man sieht Damen bei der Handarbeit. Was lässt sich dazu sagen?
Also bei dem Bild jetzt, das hat mich einfach total angesprochen, weil die sitzen ja so nebeneinander, ne? Die vier Mädels. Im Original ein ziemlich knallig pinkes Bild. Jede macht halt hier etwas und diese Handarbeitsarbeit ist ja miteinander verbunden. Ne? Auch die Kleider sind so gemalt, dass sie eigentlich so ineinander übergehen. Die Figuren sind ja gar nicht so stark abgegrenzt in einzelne Körper. Ich sag mal jetzt, das Bildthema ist für mich relativ einfach, weil ich, also in der griechischen Mythologie spricht man ja von den drei Schicksalsgöttinnen. In manchen Erzählungen sind es auch vier und das Motiv hat mich einfach so dran erinnert. Also die eine spinnt den Faden, die nächste webt daraus was und die dritte trennt es auf und hier sind es eben vier, aber im Prinzip ist es halt das gleiche Thema. Aber da fällt mir noch was ein, da habe ich lange nicht drüber gesprochen. Als ich noch studiert habe, hatte Ulrich Reimkasten mal den Jochen Berg angeschleppt, Dramatiker aus Berlin. Er hat mir wirklich Angst gemacht, so als junge Studentin. Er war ja nicht so ein pflegeleichter Typ. Ne? Ja. Der hat bei uns aber eine super Vorlesung gehalten. Also er war mehrfach da, das ging über das ganze Semester. Der Stoff, aus dem die Bilder sind, da haben wir dann Dramen gelesen und über klassische Kunstgeräte und alles Mögliche. Und er hat das einfach mal so in den Raum gestellt, so ja, bei einem guten Kunstwerk geht es eben darum, dass man entweder das Mythologische im Alltag zeigt oder in etwas Alltägliches etwas Mythologisches hineinfindet. Ja, das habe ich damals irgendwie nicht so richtig verstanden, was er damit will. Aber es hat sich, glaube ich, als Gedanke bei mir auch irgendwo festgesetzt. Ne?
Wie findest du das in deinen Arbeiten, das Mythologische im Alltag oder der Alltag mit Mythologie?
Na, ich sag mal, das ist jetzt ja so die ganz platte Version, ne? Wenn ja, ich sage hier
ich,
die vier.
Ich frage deshalb, weil ich dazu kommen will, dass du ja dich sehr für Familienalben interessierst und für Profanfotografie und solche Sachen und dann davon gesprochen hast, dass du auf einen Keim der Verdichtung stoßen willst. Und da möchte ich gerne nachfragen, was damit gemeint ist. Meint es dasselbe, was du gerade...
Ja, im Prinzip schon, nur mit ganz anderen Wörtern.
Ja.
Genau, also diese Frage, was ist Kunst und so, das ist ja eigentlich eine anthropologische Frage. Also was ist eigentlich der Mensch? Mich hat das wahnsinnig interessiert. Ich habe dann viel Anthropologie und Ethnologie, aber dann natürlich auch Sprachtheorie und was weiß ich nicht was gelesen. Das ist ja eine ganz spannende Frage. Was ist dem Menschen angeboren oder was bekommen wir durch Erziehung, durch Kultur und so weiter? Aber es gibt halt doch so einen, ich sag mal, essentiellen Kern von Verhaltens- und Empfindensrepertoire, das ist letzten Endes doch auf der ganzen Welt gleich. Also es kann kulturell stark überformt sein, so dass man das gar nicht gleich sieht. Ja, wenn ich in eine andere Kultur gehe, dann sehe ich diese Teile, die genauso wie bei mir sind, nicht sofort, weil sie halt ein bisschen anders ausformuliert sind. Und das finde ich einfach spannend. Und das suche ich letzten Endes auch in diesen profanen Szenen etwas, ja, was irgendwie existenziell ist. Also einfach. Es ist sozusagen keine große intellektuelle Nummer, aber was so existenziell ist. Und ich habe dann hunderte Fotos, sammle ich.
Und woher kriegst du die? Kriegst du
genau, ich kaufe die einfach. Flohmärkte, Haushaltsauflösungen.
Und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch europäisch, ne, habe ich gelesen.
Ja, zum Teil so. Wenn ich in Italien bin und da läuft mir was über den Weg oder in Spanien, das wird alles eingesackt. Früher habe ich nur die Fotos gekauft, die mich jetzt ganz konkret angesprungen haben. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kaufe jetzt gleich die ganzen Kisten. Und dann sortiere ich die so ein bisschen.
Archiv der Unbekannten.
Genau, von ganz vielen Leuten, die ich nicht kenne.
Ja, die dich auch nicht
kennen. Die mich auch nicht kennen. Die auch. Meistens komme ich ja an diese Fotos dadurch ran, dass jemand verstorben ist und es scheinbar keinen Erben gibt, der sich dafür interessiert. Und ich habe dann einfach diese Hunderten von Fotos, wo die Leute in einem bestimmten Jahrzehnt komischerweise alle das Gleiche machen. Ja, der Klassiker ist zum Beispiel im Garten sitzen in Familie, so mit Klappstuhl oder ich sag mal am Gartenzaun stehen und gucken. Naja, das, was die Menschen eben so machen, so tanzen. Volkstanz fand ich auch witzig mal zwischendurch so als Thema.
Auch die Kleidung.
Oder Kartenspielen. Und das wechselt auch. Also dieser Blick, was finden die Leute eigentlich wichtig mit ihrem Fotoapparat, der wechselt so ein bisschen. Aber trotzdem ist es in die Breite irgendwie bei allen gleich. Dann habe ich irgendwann 150 Bilder, die sind im Prinzip alle ähnlich. Aber es gibt dann immer so eins, das geht darüber hinaus. Also das kann man als Malerei umsetzen. Da sind so bestimmte, ich sag ehrlich gesagt immer logische Strukturen, also kompositorische, aber auch logische Strukturen drin in den Verhältnissen, die Figuren zueinander haben, groß, klein, jung, alt und so. Ja, das taugt dann was für die Malerei, weil Leute, die jetzt nicht malen, die denken, ach, so ein Künstler nimmt sich so ein Foto, malt da so ab. Mhm. Aber das ist es eben nicht. Es gibt auch wirklich explizit total gute Fotos, die sind nicht umsetzbar in Malerei. Funktionieren nur als Foto. Ja, warum nicht? Also, es hängt jetzt so ein bisschen von dem Foto ab. Also manchmal ist es so, dass in dem Moment, wo ich das male, mache ich eine Übersetzung. Und dann kann das passieren, dass ich plötzlich sowas ganz, so ein ganz pathetischer Moment ganz stark rausgestellt wird. Er ist in dem Foto dann auch schon drin gewesen, aber man hat ihn nicht so wahrgenommen. Ja, dann würde ich sagen, ja, schade.
Ja.
Schade, aber geht nicht. Und so. Und am Anfang habe ich noch gedacht, es liegt an mir. Dann machst du nochmal neu, probierst es nochmal anders. Nein, irgendwann sieht man, dass es ist das Motiv. In diesem Motiv steckt was drin, was für die Malerei irgendwie nicht taugt.
Ist das auch so ein bisschen so ein soziologischer Blick?
Vielleicht, ja.
Oder?
Also ich mache auch selber mal Fotos. Jetzt nicht übermäßig viel, weil ich das immer unangenehm finde, so mit dem Fotoapparat so auf die Leute raufzuhalten. Aber ich finde, dieser Abstand, den ich jetzt so drin habe, ich sag mal so bis in die späten 70er, früher 80er Jahre vielleicht noch, macht es mir leichter, interessante Dinge in den Bildern zu erkennen. Und ich glaube, es ist der zeitliche Abstand. Jetzt die Fotos, die jetzt aktuell gemacht werden, es ist ja alles voll eigentlich, ne, im Internet. Da habe ich selber gar nicht genug Abstand, um da so eine Reflexion reinzukriegen. Also mal ja, ich finde dann auch mal eins, wo ich denke, ach Mensch, ist ja interessant, ne? Das könnten wir mal machen. Bis jetzt klappt das nicht so, aber wenn mir das über den Weg läuft, ne? Kaufen tue ich das trotzdem, weil ich denke, wenn ich 70 bin, dann sind die 2000er ja auch schon wieder lange vorbei.
Es gibt ein Bild, was mir aufgefallen ist, vor allem ein Bild, was man kennt. Das ist nämlich ein sehr ikonografisches Bild, das muss man sagen. Es ist ein Foto von Barbara Klemm aus dem Jahre 1973 und es geht um den Besuch von Leonid Brezhnev, dem damaligen Partei- und Staatschef der Sowjetunion, in Bonn. Und es gibt eine Szenerie, eine sehr familiäre Szenerie, könnte man fast denken, mit Willy Brandt. Das ist ein sehr, sehr berühmtes Foto von einer sehr berühmten Fotografin. Was hat dich daran interessiert? Was fand ich daran interessant?
Ich schlag das mal hier nebenbei auf. Ja. Also dieses Bild, das hat mich ja total angesprungen. Ja. Also das hat quasi so einen richtigen, geradezu so einen richtigen Zwang ausgelöst, dass ich das malen muss. Genau, da gibt es eine zweite Fassung. Das ist dann aber sozusagen fast der gleiche Moment, ich sag mal, eine halbe Minute später auch von einem anderen Fotografen fotografiert. Mhm. Und das fand ich auch nochmal so ganz interessant als Kontrast. Und mich hat das hier so angesprochen. Also das ist wirklich so ein Bild, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt malend geforscht. Mhm. Also mich hat diese Situation interessiert und dadurch, dass ich das gemalt habe, also man begibt sich da rein. Also man begibt sich in die Körpersprache dieser Figuren. Fast so ein bisschen wie Familienaufstellung auf der Leinwand, was man da macht. Nur, dass man alle Personen sozusagen, sich in alle Personen gefühlt hineingibt, dann kann man was verstehen über diese Charaktere. Ich wusste das vorher nicht, aber als ich dieses Bild dann so gemalt habe, also man sieht ja den, ja, den Einflüsterer und den Berater und der Skeptiker und der andere, der, was weiß ich, vielleicht noch der Wachschutz. Als ich mich da so reinbegeben habe, habe ich plötzlich gedacht, Mensch, die zwei, die hatten doch eine echte Männerfreundschaft. Ich glaube, die hatten sich auch schon was zu sagen.
Sie hatten sich was zu sagen und das Ding, in den Erinnerungen von Egon Bahr kommt das immer wieder vor, dieser Besuch, dass Brezhnev sehr freundschaftlich da aufgetreten ist. Beide hatten eine Rolle. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ich das las, dass Willy Brandt sich auch so ein bisschen überrumpelt vorkam von Brezhnev und so. Aber diese Bilder sind damals natürlich um die Welt gegangen. Ob sie das widerspiegeln, wie das wirklich war, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall gab es...
Wir können sie auch nicht mehr fragen.
Ein sehr ungewöhnliches Bild aus der Politik, finde ich.
Ja, finde ich auch. Aber es gibt natürlich auch so, ich sage mal, ganz klassisch anthropologische, sage ich jetzt mal, Inhalte, dass wirklich alle auf diesem Bild schauen Willy Brandt an. Das hat ja, ich sag mal, in der menschlichen, im menschlichen Verhalten auch eine bestimmte Bedeutung. Also die Person, die alle anschauen, die hat so quasi das meiste Ansehen. Das ist einfach automatisch eine hochgestellte Person. Es ist ja nicht nur Bildikonografie, sondern es funktioniert ja auch wirklich so.
Das funktioniert.
Der Einzige, der das aber nicht tut, ist zum Beispiel der Brezhnev. Also der schaut so in sich hinein und denkt halt was nach.
Gibt es da ähnliche Bilder von dir oder ist das so eine Ausnahme?
Es gibt noch den Helmut Schmidt in so einer Flugzeugszene. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo die da hinfliegen, aber das ist eben auch so eine, wo er so, er sitzt zwar nicht in der Mitte vom Bild, aber er ist halt die Person, die alle Journalisten, alle drängen, quetschen sich da so um ihn rum und alle schauen ihn an. Es gibt noch ein Bild von den Moskauer Verträgen, da habe ich mich auch zweimal dran abgearbeitet. Also im Moment ist das nicht so ein Thema für mich, diese politischen Bilder, aber so direkt nach dem Studium und so, ich hätte mich einfach gefragt, ob man das, kann man das nochmal machen? Also kann man eigentlich heute noch so, ich sag mal, so eine Art Historienbilder malen, dass man einfach die Dinge, die wirklich wichtig gewesen sind, mal malerisch beackert.
Ja,
kann man machen. Genau.
Aber jetzt als Porträtmalerin für Angela Merkel würdest du dich nicht...
Nee, das ist, glaube ich, wäre jetzt nicht so mein Ding. Obwohl, ich sag mal, wenn sie jetzt fragt, dann sage ich vielleicht auch nicht nein.
Eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist diese Kunst am Bau. Da hast du viel gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja nun, da geht es um Aufträge, da gibt es Kommissionen, die sich was Dekoratives für den Platz und für die Fassade und sonst was vorstellen. Wie ist man als Künstlerin, wenn man Kunst am Bau heute macht? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Ist das reizvoll für dich? Also du hast sehr, sehr viel gemacht mit diesem Thema.
Die Malerei ist ja meine ganz große Liebe. Ich sag mal, so richtig amortisiert die sich auch erst in den letzten Jahren. Und von irgendwas muss man ja leben als Künstler. Das hat auch im Studium angefangen. Ich habe mein erstes Kunst am Bau-Projekt im Studium gemacht. Noch so im Schutzraum Hochschule. Und damals habe ich noch gedacht, oh Gott, das mache ich nie wieder so anstrengend. Aber es ist jetzt ganz anders gekommen. Also ich mache eigentlich jedes Jahr mindestens ein Projekt. Und das finanziert mich halt auch.
Ja, und was ist das so? Also ich habe hier gelesen... Dessau-Roßlau, der Bahnhof in Weißenfels. Ganz interessant fand ich den Abschiedsraum im Krankenhaus St. Elisabeth.
Mit dem St. Elisabeth-Krankenhaus hat das eben alles angefangen. Noch im Studium, die sind zur Hochschule gegangen, haben gesagt, ach, wir hätten hier gerne mal ein paar Wandbilder. Und mein Professor hat hier geschrien und dann haben wir Studenten, wir waren ganz großkotzig und haben gesagt, naja, ach, wisst ihr Leute, die Einrichtung ist so hässlich. Da haben wir eigentlich auch gar keine Lust, so Wandbilder zu malen. Geht uns doch alles, wir machen alles. Die ganze Einrichtung, Innenarchitektur, die Farben und so. Und dann malen wir euch auch noch ein paar schöne Wandbilder. Mhm. So hat das angefangen und das Krankenhaus hat sich darauf eingelassen. Für die arbeite ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Also das ist quasi so ein Dauerprojekt. Gut, ja, und dann ist man natürlich irgendwann fertig mit dem Studium und das läuft eigentlich alles im Wesentlichen, ich sag mal, zu 95% über Wettbewerbe. Gibt Ausschreibungen, da bewirbt man sich und mal kriegt man den Blumentopf und mal nicht.
Das ist ja nun ein anderes Publikum, ne? Das sind ja so Flaneure. Wie nehmen die das wahr oder was hörst du davon?
Das ist gemischt. Also es gibt Leute, die finden es toll. Es gibt Leute, die regen sich furchtbar auf, dass so viel Geld rausgeworfen wird. Also gibt's alles, ne? Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich sehe das schon als angewandte Kunst, aber ich finde, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ich finde sogar, mir macht das Spaß, wenn man so einen vielleicht sehr schwierigen Raum hat und den soll man jetzt, ich sag mal, letzten Endes schon künstlerisch auch verbessern. Viele Aufträge sind ja so gedacht, dass man eigentlich irgendwas verbessern soll. darüber nachzudenken, wie das funktionieren kann, eine Lösung zu finden, das macht mir schon Spaß.
Ja? Nun ist ja dann immer die Architektur vorgegeben, mit der du dich dann sozusagen auseinandersetzen musst.
Also ich sag mal, das Allerschlimmste ist ein genialer Architekt, der schon einen total schönen Raum gebaut hat. Weil dann habe ich eigentlich als Künstler nicht viel zu tun. Da fehlt mir die Reibungsfläche. Ich finde so die richtig tollen Projekte, das sind dann doch eher so die Direktbeauftragungen, wo ein Auftraggeber kommt und sagt, oh, hier unser Haus, also öffentliches Gebäude, irgendwas, ne, das ist jetzt so veraltet oder alles sieht so langweilig aus oder ist total verbaut und irgendwas muss man da jetzt retten mit Kunst, also nicht mit einem neuen Architekten, sondern mit Kunst und das macht dann so richtig Spaß.
Gibt es da neue Projekte, an die du jetzt sitzt?
Ich habe jetzt gerade abgeschlossen eine Gestaltung für das Bundesgesundheitsministerium hier in Berlin. Eine Gestaltung im Treppenhaus. Ist auch so eine Mischung aus Farbkonzept und so eine Perlenkette aus verspiegelten Edelstahlkugeln, die so einen Meter Durchmesser haben, die dann in diesem Treppenhaus hängen und da entstehen so verzerrte Spiegelungen, ein bisschen wie so ein Escher auf den Kugeln. Weil es hat sich durch Corona elendig verzögert. Das ging da nicht so voran, aber jetzt ist fertig, jetzt ist gut.
Und die nächsten großen malerischen Projekte?
Also im Moment geht es mir so, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Also Winter ist mal gut, aber vor allem die erste Jahreshälfte ist meistens nicht so viel mit Kunst am Bau. Da drehen dann im Sommer wieder alle durch. Da muss dann da ganz viel gearbeitet werden. Gerade so zum Jahresanfang habe ich eigentlich immer Zeit für die Malerei, aber ich habe kein winterfestes Atelier. Naja, dann stelle ich mich auch mal im Skianzug ins Atelier oder ich räume in der Wohnung dann doch mal irgendwas frei, wenn es gar nicht geht und so.
Ja, dann wünschen wir, dass schnell Sommer kommt oder der Frühling. Eine Frage habe ich noch. Es gibt richtig Liebhaber von dir. Ganz treue Fans und Sammler, die sozusagen darauf warten, was du Neues machst und so. Das ist eine richtige feste Gemeinde wahrscheinlich, oder?
Naja, groß ist die Gemeinde nicht, aber okay. Es gibt sie, ja.
Aber es gibt sie, genau.
Genau, und das ist schon schön, ja. Da kann man so richtig ins Reden kommen, ne?
Weil ja, also ich kenne einige, die, und deshalb habe ich mich auf das Gespräch heute sehr gefreut. Vielen Dank, Christine.
Bitteschön.